Hallo, hier ist Bibletunes mit der Staffel Das Israel-Projekt mit Tobias Krämer von Christen an der Seite Israels.
Wir bleiben beim Thema Endzeit und ich möchte jetzt in dieser Folge etwas tun. Ich möchte erklären, warum gibt es eigentlich so viele unterschiedliche Endzeitmodelle und so viele offene Fragen. Ich hoffe, dass ich euch damit nicht ärgere, weil ich doch manche Dinge ein bisschen in Frage stelle oder an manchen Dingen rüttle. Aber ich glaube, es hilft uns letztlich, wenn wir sehen, was überhaupt dazu führt, dass manche Fragen offen bleiben oder unterschiedlich beantwortet werden, sodass eben an manchen Stellen keine ultimative Klarheit besteht. Das Problem bei allen Endzeitaussagen ist dieses: Wann und wie geschieht all das eigentlich? Und genau diese Grundfrage, die wird von den Endzeitspezialisten unterschiedlich beantwortet. Ich erinnere mal und führe es durch an diesem großen Text, Fluchtpunkt der Menschheitsgeschichte, Jesaja 2 von der letzten Folge. Ihr erinnert euch, wie die Nationen herzuströmen zum Zion, sich Weisung, sich Tora holen, diese Tora in die Länder tragen und plötzlich der Friede Gottes die ganze Erde erfüllt. Auch hier stellen sich diese Fragen, wann und wie geschieht das denn eigentlich? Da ist zunächst mal die Frage, wie müssen wir das überhaupt innerhalb vom Buch Jesaja einordnen? Da gibt es ja viele Endzeittexte. Ist denn dieser Text ganz real gemeint? Ist also davon die Rede, dass sich Leute in das Flugzeug setzen und zum Zion fliegen, um dort Gott zu begegnen? Ist es denn so gemeint? Gehen dann alle 8 Milliarden Leute irgendwann mal zum Zion oder schicken sie Stellvertreter, Regierungsdelegationen, wie auch immer? Also ist es so real gemeint? Oder könnte das auch ein bildhafter Text sein, der einfach zum Ausdruck bringt, Menschen aus allen Nationen oder alle Nationen sind auf den Zion bezogen, schauen auf den Zion, ohne physisch dorthin reisen zu müssen. Solche Überlegungen werden hier gestartet. Dann eine andere Überlegung: Findet das im messianischen Friedensreich statt, diese Erfüllung dieser Verheißung? Solche Texte haben wir nämlich bei Jesaja auch. Jesaja 9, Jesaja 11 ist ein messianisches Friedensreich oder überhaupt ein Friedensreich. Oder ist das schon auf der neuen Welt? Ist dieses messianische Friedensreich vielleicht das 1000-jährige Reich aus dem Buch der Offenbarung oder gerade nicht? Das sind alles Fragen, die erwogen werden und die ja auch ihre Berechtigung haben. Dann wird die Frage gestellt, wenn ich jetzt einen größeren Kontext mal, einen gesamtbiblischen Kontext nehme, wo gehört denn der Text eigentlich hin? Gehört er in diese unsere Zeit? Muss man sich so vorstellen, dass also irgendwann mal in den nächsten Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, wann auch immer, das geschieht, was Jesaja 2 schildert? Oder erfüllt sich dieser Text im tausendjährigen Reich? Dann dürften wir ja jetzt gar nicht darauf warten. Oder vielleicht erst auf der neuen Erde? Dann wäre es nochmal später. Das sind Fragen, die sind schwer zu beantworten. Eine weitere Frage, die oft gestellt wird, jetzt aus neutestamentlicher Perspektive: Findet denn Jesaja 2 vor der Rückkehr Jesu oder nach der Rückkehr Jesu statt? Kommt erst diese Völkerwallfahrt in Gang und dann kommt Jesus wieder und vollendet das Reich Gottes auf der ganzen Erde? Oder ist es gerade andersrum, dass Jesus kommt und diese Völkerwallfahrt wird in die Gänge gebracht? Auch das ist ja eine wichtige Frage. Ist Jesaja wörtlich gemeint oder hat vielleicht dieser Text sich schon angefangen zu erfüllen? Ist es nicht so, dass die gesamte Christenheit schon jetzt auf den Zion blickt, weil dort nämlich auch das Kreuz von Jesus stand und Jesus auferweckt wurde? Ist denn da dieser Zionsbezug nicht schon da, eben auf geistlicher Ebene, nicht auf physischer Ebene? Und wenn man diese Fragen alle so auf sich wirken lässt und vielleicht ein bisschen enttäuscht wird und sagt, boah, ich komme ja hier gar nicht weiter, dann könnte man wieder grundsätzlicher fragen: Sind diese Fragen überhaupt die richtigen? Oder sind wir vielleicht viel zu konkret in unserem Denken unterwegs, weil die Aussage von Jesaja 2, die ist ja wieder erstaunlich einfach: Das Heil Gottes erreicht die ganze Welt. Toll, klasse, reicht doch. Oder denken wir mal an das Gegenteil. Es gibt auch so Unheilsprophezeiungen, Hesekiel 38 und 39, da kommt so ein großer Feind aus dem Norden, Gog aus Magog. Viele haben sich in diesen Tagen die Frage gestellt: Kommt jetzt dieser Angriff aus dem Norden auf Israel, um Israel zu vernichten? Geht Israel vielleicht gar noch mal unter? Auch das sind ganz wichtige Fragen. Auch diese Texte sind schwer einzuordnen bei Hesekiel. Interessant ist, dass der Seher Johannes in der Offenbarung das Motiv Gog Magog aufgreift und am Ende des tausendjährigen Reiches platziert. Da kommt so eine Gog-Magog-Geschichte nochmal in die Gänge. So ein großer Angriff, eine Mega-Attacke auf Jerusalem. Und dann werden diese Feinde einfach verbrannt, vom Himmel herab vernichtet. Wenn jetzt Hesekiel am Ende des tausendjährigen Reiches kommt, dann müssten wir jetzt gar nicht drauf warten. Wenn das aber zwei unterschiedliche Vorgänge sind, dann könnte Hesekiel jetzt in diesen Tagen doch noch geschehen und ein zweiter Großangriff eben am Ende des tausendjährigen Reiches erfolgen. Die Bibelgelehrten, die Bibellehrer vertreten beide Perspektiven. Für beides gibt es Gründe. Auch hier möchte ich sagen, die Botschaft ist doch ganz einfach. Das Israel-Projekt Gottes erfährt Widerstand, bitteren Widerstand, weltweiten Widerstand, bis zum Schluss der letzte Widerstand gebrochen wird. Das ist für meine Begriffe die Botschaft, die dahinter steht. Und wir sind eigentlich mittendrin. Die ganze Welt macht sich heute auf gegen Israel bis hin zu den Vereinten Nationen. 50% der UN-Resolutionen gehen ausgerechnet gegen Israel, die einzige Demokratie im Nahen Osten. Das ist höchst erstaunlich. Also wir haben doch schon die weltweite Feindschaft, die weltweiten Angriffe auf Israel. Sie sind bereits am Laufen. Meine ernüchternde Erkenntnis an dieser Stelle ist, diese Fragen sind nicht lösbar. Wir haben tatsächlich nicht den einen Schlüssel zur Auslegung der Texte und wir haben in der Bibel auch nicht den Zeitstrahl, was kommt denn nacheinander. Wir haben aber findige und kluge Leute, die sagen, wir wollen wissen, wie kommt es denn nacheinander. Sie entwickeln dann Timelines, sie entwickeln einen Zeitstrahl und sie sagen, okay, hier kommt diese Verheißung in Erfüllung, hier kommt dieses prophetische Wort zu stehen. Hier wird eine Reihenfolge generiert, die in der Bibel selber aber nicht zu finden ist. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Reihenfolge wird generiert aus einem menschlichen Geist. Kluge Leute, feine Brüder und Schwestern, die hier mit der Bibel arbeiten, aber dann etwas Eigenes eintragen. Sie nehmen diese Verheißungen, bringen sie in ihre Form der Auslegung, bringen sie in die Reihenfolge, die sie selber herstellen und machen daraus eine Endzeitlehre. Diese Dinge sind alle fragwürdig, deswegen wird auch unterschiedlich rekonstruiert an dieser Stelle. Man kommt hier zu keinen abschließenden Lösungen. Die große Erkenntnis, all diese Lösungen, das sind Modellbildungen, sind Menschenwerk, sind in menschlichem Geist entstanden und sind von daher immer eben auch mit einer gewissen Fragwürdigkeit versehen. Fragen wir mal positiv, was wissen wir denn eigentlich? Gott treibt seine Projekte geschichtlich voran auf ihr verheißenes Ziel zu. Er arbeitet an Israel, er arbeitet an der Gemeinde Jesu, er arbeitet an der Weltmission. Da ist Gott dran, mit Hochdruck in unseren Tagen. Das Wirken Gottes erzeugt natürlich Widerstand, keine Frage. Feindesmächte stehen dagegen auf unterschiedliche Formen, in unterschiedlicher Weise, in unterschiedlichen Konstellationen. Israel erfährt Widerstand. Die Gemeinde Jesu erfährt Widerstand. 150.000 Geschwister lassen jährlich ihr Leben für ihren Glauben weltweit. Und natürlich die Mission erfährt Widerstand. Das ist ganz selbstverständlich. Was wissen wir noch? Drittens, irgendwann kommt Jesus senkrecht von oben, er bricht allen Widerstand und dann führt er zu Ende, was noch fehlt. Das Reich Gottes wird über die ganze Erde ausgebreitet, alle Verheißungen gehen in Erfüllung. Am Ende wird Gott alles in allem sein, so sagt es 1. Korinther 15, 28. Und dann wird Gott alles neu machen, Offenbarung 21, 5. Und dann ist alles gut. Was wäre denn jetzt für uns zu tun? Ich meine, es wird wieder am Ende des Tages ganz einfach. Mitgehen und mitmachen in dem, was Gott tut, Gemeinde, Mission Israel, und auf Jesus vorbereitet sein, allzeit bereit. Wir sollten in unserem Herzen so aufgestellt sein, dass wenn Jesus heute wiederkommt, dass wir ihn in Empfang nehmen können. Und wenn wir noch irgendwelche Hausaufgaben haben oder irgendwelche Dinge im Keller, die nicht in Ordnung sind, dann können wir sie jetzt in Ordnung bringen, um vorbereitet zu sein, dass Jesus in jedem Augenblick wiederkommen kann und wir sagen, Halleluja, toll, dass du da bist, Jesus. Ich heiße dich willkommen. Ich bin vorbereitet. Ich bin auf dem Posten.